gelernt hast.
Der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man mitreden kann, wenn man es nicht so genau weiss.
Herzlich willkommen zum Stammtisch. Heute mit einem ganz, ganz, wie soll ich sagen, brisanten Thema eigentlich. Wir reden über Männlichkeit, über Masi. Ich darf begrüßen Fabienne. Was sagst du als Aussenstehende zum Thema Masi?
Was habe ich im Reflab gemacht, dass ich heute muss in dem Podcast sein?
Nein, ich bin sehr froh, dass du auch dort mit dabei bist. Mir gegenüber sitzt der Matthias Krieg.
Hoi.
Hoi.
Trinkt gerade ein Seebub, eigentlich zu alt für das.
Ja, und heisst nicht dein Bier, heisst im Fall Bluffsack. Jetzt weiss ich genau. Nicht genau.
Aber mit P.
der Bluffsack, ja genau. Da weiss ich jetzt nicht, ob das mit dem Thema sogar schon zu tun hat. Wir sind eigentlich darauf gestossen, durch eine Reportage oder einen Artikel im SRF, was heisst Mann sein in der Schweiz? Und zwar ist es aufgehängt an einem Sachbuch, wo erschienen ist über Männlichkeit. Das nennt sich Männlichkeiten, also Zeitdiagnose Männlichkeiten Schweiz. Von 3 Autoren herausgegeben worden. Autorinnen, 2 Autorinnen und ein Autor, ist auch interessant. Haben das untersucht, auch so ein bisschen verschiedene Männlichkeitsidentitäten und so weiter. Und eigentlich würde ich sagen, so viel Neues in dem Artikel jetzt über das Buch habe ich nicht so viel Neues erfahren. Es geht um die üblichen Spannungsfelder und die Frage irgendwie, Männer fallen so ein bisschen aus ihren verfassten Rollenbildern raus. Es gibt breite Verunsicherung, ja, was heisst es eigentlich noch, ein Mann zu sein? Es gibt so ein bisschen einen Erwartungsdruck, dass Männer jetzt irgendwie so ein bisschen alles sollten sein, so eierlegende Wollmilchsauen, irgendwie doch noch erfolgreich und doch noch im Beruf irgendwo noch etwas gelten, aber dann daheim auch parat zum Windeln wickeln und Teilzeit schaffen und so weiter. Also es ist so ein bisschen, es kommt so ein bisschen die Verunsicherung zum Ausdruck. Ich weiss gar nicht, das ist so ein grosses Thema. Wo sollen wir anfangen, Matthias? Ist dir wohl als Mann oder wärst du einmal lieber etwas anderes?
Also die Frage ist eigentlich schon seit 66 Jahren entschieden. Aber nein, was ich spannend daran finde, ist, wie ich habe gelernt, jede Generation muss das Neue finden. Mhm. Also das ist, glaube ich, schon eine Erkenntnis, die wichtig ist. Es ist nicht ein für allemal festgelegt, weder die Bibel noch irgendwelche Philosophen noch Gesellschaft hat Weiblichkeit, Männlichkeit festgelegt, für immer. Mhm. Das muss sich neu finden. Und das finde ich allerdings wiederum höchst spannend. Und da gibt es auch ganz viel zum Lachen, weil das häufig auch unheimlich auf lustige Art schief geht. Mhm. Aber man muss das finden. Also ich bin aufgewachsen noch mit Parolen aus der Nazi-Zeit. Also ein Mann ist hart wie Kruppstahl, zäh wie Leder. Ja. Das stammt vom Hitler selber. Ich glaube 1938 bei irgendeinem Jugendtreffen hat er das der Bube gesagt. Und so bin ich erzogen worden. Ein Mann brüllt nicht, der hat hat kein Gefühl. Der macht sofort, was er sagt. Und wird nicht krank ist haltet durch und ist stark. Das sind Bilder, die sind sehr zeitgenössisch. Es hat Zeiten gegeben, Epochen, da sind Männerbilder völlig anders gewesen. Mhm. Und das finde ich aber spannend, die kennenzulernen und sich dann selber zu fragen, ja, wer bin denn ich in dem? Mhm.
Ich finde das spannend, wenn du das erzählst, so du hast es wirklich noch kennt, so dass ein bisschen das klassische Mannenbild, wo man heute oft auch unter toxischer Männlichkeit kritisch auch im Blick nimmt, so hart, zäh, mutig, eben
kein Schmerz
und so. Ja. Aber du hast jetzt schon historisiert, das, was du jetzt vorher gesagt hast, ist natürlich so ein typisch postmodernes Bild vom Masi. Eben Masi, das ist nicht, es gibt nicht die Essenz, das Wesen vom Mann durch alle Zeiten durch, wo man muss hochhalten und um jeden Preis verteidigen, sondern eigentlich muss jede Generation irgendwie neu aushandeln und neu drum ringen, was es heisst, in dieser Zeit ein Mann zu sein.
Also man könnte ja fragen, welcher Zeitgeist braucht welches Mannenbild?
Ah ja.
Und der Zeitgeist der Nazis hat natürlich den Held gebraucht, den germanischen Siegfried. Und der hat ja müssen siegen, oder? Mein Vater ist selber schwer verwundet aus dem Krieg heimgekommen und gerade noch davor gekommen. Bei mir selber ist das Siegfried-Bild kein Männlichkeitsbild. Mhm. Darum habe ich es bis heute schwer mit Wagner-Musik. Weil die hat immer das Genie, das ist männlich, oder? Und abgesehen davon ist es noch deutsch und arisch. Aber das hat bei mir überhaupt, das ist zerstört worden durch den Krieg.
Ja.
Und ich finde, es ist eine Frage, der Zeitgeist von der Postmoderne, wo man alles will, gleichzeitig verkaufen will, dem ist natürlich am liebsten, wenn 100 oder 1000 verschiedene Männerbilder existieren. Mhm. Oder da könnte die einen ihre Rasierklinge verkaufen, die anderen ihre Sportautos und wieder andere gute Düfte. Und je nachdem erscheint der Mann dann als ein anderer, aber er ist immer ein Kunde.
Ja.
Das es gibt jetzt ich. Sogar Make-up für Männer von Chanel.
Ja, klar. Ja, also Fabien, der Matthias sagt, jede Zeit braucht ihre eigenen Männerbilder oder ihres eigenen Männerbild. Du bist ja überzeugte Feministin und auch antreten, um im Reflab auch unter anderem so Höhlenbewohner wie mir gewisse feministische Grundwerte beizubringen. Was für ein Mann braucht denn unsere Zeit?
Oh, das finde ich eine super schwierige Frage. Ich glaube, da bin ich ähnlich postmodern unterwegs wie Matthias. Ich würde sagen, das kommt so oft Frau drauf an. Also das ist, ich finde, man kann nicht einfach sagen, ja, es braucht jetzt den Mann oder das Männerbild. Es kommt ja immer noch darauf an, was für ein Typ Mensch das man ist. Also irgendwie, es gibt wirklich Bereiche, finde ich, da kann man sagen, ja voll, da wünscht man sich irgendwie, weiss auch nicht, irgendwie einen Partner dort, ist man gleichberechtigt und dann gibt es Bereiche, wo man findet, nein, dort gefallen mir gewisse traditionelle Vorstellungen und da gibt es durchs Band durch, finde ich, kann ich mega viele verschiedene Frauen kennengelernt, die ganz unterschiedliche Sachen sagen. Mm. Und da jetzt einfach quasi zu kommen und sagen, neue Stereotyp.
Ja, genau. Also du würdest sagen, so die Pluralisierung, die sich ja in dem Titel von dem neuen Buch auch abzeichnet, wenn es heisst Männlichkeiten, oder im Plural, die ist an sich schon mal begrüßenswert.
Ja, absolut.
Solange sie nicht nur zum Verkaufen existiert.
Genau, genau. Ja, und was ich mich halt mehr jetzt auch in Bezug auf euch frage, ist, was macht das eigentlich mit euch, wenn man so viel über männliche Identität diskutiert oder über toxische Maskulinität immer wieder redet? Weil, ich meine, ich kann mich jetzt so schön zurücknehmen und sagen, ja, das betrifft mich alles nicht. Oder ich bin ja eher in einem anderen Diskurs irgendwie drin. Oder was heisst Frau zu sein und wie wirken sich Diskriminierungen auf Frauen aus? Aber quasi, ich sage jetzt, mit so einer schon sehr krassen Täterformulierung toxische Maskulinität, mit dem Begriff tue ich mich persönlich sehr schwer, weil ich Männer sehr gerne habe und wahnsinnig tolle Wesen finde. Ich denke so, was macht das mit euch und was stellt ihr euch überhaupt unter toxischer Maskulinität vor?
Ja.
Also ich stelle mir eine darunter, wo mir, wenn sie sich durchsetzt, die Art Männlichkeit andere Wege völlig verschließt. Das finde ich toxisch. Also wenn ich das dann nicht mehr darf. Mhm. Also ich habe mich als Bub müssen wehren dagegen, dass nur meine Schwester hätte mit den Baben spielen. Mhm. Oder mit der Küche. Wir hatten so eine Küche, wo Barbie-Küche. Und ich habe unheimlich damals schon gerne gekocht. Und ich habe dann müssen hören von meiner Umwelt, ja, aber das machen doch Mädchen. Mhm. Das Gleiche habe ich später, wo wir selber Kinder bekommen haben, habe ich mich gewehrt dagegen, dass Mädchen rosa wäsche und Buben bläuliche Wäsche bekommen und dass das einfach festgelegt ist. Weil mein Farbenspektrum ist grösser. Also wenn mir ein Männerbild etwas verbietet zu machen, dann werde ich hässig. Mm, mm. Und ich finde gerade das Schillernde finde ich auch unheimlich spannend. Also es hat Epochen gegeben, da ist Androgynität in der Kunstgeschichte, auch gesellschaftlich, auch in der Werbung, das Mittel gewesen. Ja. Dass man dreimal hätte müssen schauen, ob denn das jetzt ein Bub ist oder ein Mädchen.
Ja.
Das hat eine Spannung erzeugt, das Schillern. Und das muss ich sagen, das gefällt mir eigentlich bis heute, weil das lässt offen. Aber ich will die Freiheit haben, selber sagen, was entspricht mir, auch in den verschiedenen Epochen von meinem Leben.
Mm.
Durch mein Leben ist meine Männlichkeitsvorstellung nie die gleiche geblieben.
Ja, voll. Ich würde das auch jetzt schon sagen. Und ich glaube, das ist eigentlich eine sympathische Definition, die du jetzt gibst von toxischer Männlichkeit. Das, wo irgendwie Männlichkeit so verengt, dass es Menschen, Männer unter einen wahnsinnigen Druck setzt und irgendwo auch innerlich ein Stück weit verkrüppelt, wie sie sich irgendwo noch einmal reinpressen lassen, auch mit der ganzen, mit dem ganzen Shaming, wo dazu gehört, wenn man dort nicht reinpasst und so. Du hast ja gefragt, wie das so wirkt, wenn man immer von toxischer Männlichkeit redet. Mir ist das schon relativ, also mir ist das recht nachgegangen. Die letzten Jahre ist das ja erst so richtig aufgekommen, dass man das immer mal wieder vorgebracht hat. Weil ich ein bisschen den Eindruck manchmal hatte, ich werde da in Sippenhaft genommen, einfach aufgrund meines biologischen Geschlechts, werde ich jetzt in Sippenhaft genommen für Sachen, wo ich zum Beispiel selber, natürlich, gibt's unbewusste Beeinflussungen und ist man Teil vom System und so weiter. Ja, alles richtig. Aber es gibt Sachen, die ich jetzt nie gemacht habe. Ich habe mich nie prügelt, weisst. Ich habe ganz viele Sachen, die irgendwie so zu toxischer die Aggressivität und so. Ich kenne höchstens Aggressivität gegen mich selber, dass ich mich irgendwie, dann ziehe ich mich aber zurück, dann würde ich nie, ich habe noch nie eine Frau oder ein Kind oder auch nicht einen anderen Mann geschlagen und so. Und es ist wie so, ich habe manchmal das Gefühl, denn wenn man etwas denn am Geschlecht festmacht, dann auch schon in Diskussionen wird dann gesagt, Gewalt ist männlich und so, Gewalt ist männlich. Ja, natürlich, statistisch, die meisten Strafdelikte, Tötungsdelikte wird mit einer überwältigenden Mehrheit von Männern verübt, oder? Aber dann Gewalt wollen am Geschlecht festmachen, das, ich glaube, erstens ist es immer noch nicht, es ist nicht korrekt, und es hilft auch nicht wirklich. Weil dann hast du ja eher den Reflex zu sagen, ja gut, also wenn man mich in die Ecke stellt, dann, ich weiß auch nicht, dann kann ich ja gar nichts mehr machen, um aus dem Ecke oder aus dieser Kategorisierung wieder rauszukommen.
Also ich glaube, es gibt einen Hang, genetisch oder eben geschlechtlich bedingte Vorgaben zu missbrauchen. Also der Hang zum Beispiel, dass bei den Viechern das Männchen mit anderen Männchen kämpft für die Fortpflanzung, das kann missbraucht werden, indem man Menschen zu Männer zu Kriegern, zu Streithähnen anzüchtet. Es gibt ja den Hahnenkampf in Indonesien.
Ja, ja, ja.
Das macht offenbar der einen Spass, zuzuschauen, wie sich da zwei gegenseitig den Hals abschneiden. Also, da hat man etwas, wo immer angelegt ist, zu rivalisieren. Das ist, glaube ich, wirklich ein Unterschied, wahrscheinlich zu Frauen, hat man missbraucht. Genauso kann man bei Frauen etwas missbrauchen, zum Beispiel die Mütterlichkeitsanlage, dass eine Frau ihr Kind schützt, kann man auch dazu missbrauchen, dass man weiblich definiert über Brutpflege und Mutter sein. Und alles andere dann plötzlich nicht mehr weiblich ist. Also das sind Missbrüche von angelegten Lebensbedingungen.
Aber weißt du, ich weiß nicht genau, ich bin ja in diesem Diskurs jetzt nicht mega daheim. Vielleicht verstehe ich es aber einfach falsch. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen selbstwidersprüchlich, wenn man einerseits sagt, ja, die ganzen Männerbilder, das sind eigentlich nur sozial antrainierte Sachen, das ist eigentlich alles, das ist alles nicht irgendwie angeboren, das lässt sich verändern, auf das sollte man sich nicht festlegen lassen. Und dann gleichzeitig kann sagen, Gewalt ist männlich, dann fühle ich mich ja wieder irgendwo in eine, aufgrund vom biologischen Geschlecht irgendwie in eine ganz bestimmte Ecke drängt. Und das ist ja genauso unfair, wie wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, Manipulation ist weiblich. Nein. Also es finden sich Frauen, die manipulieren, und es finden sich viele Männer, die gewalttätig sind. Und das hat natürlich zu tun mit der sozialen Rollenverteilung und so. Es hat sicher auch zu tun, da wird es spannend, es hat sicher auch zu mit biologischen Anlagen. Männer haben einfach irgendwie 70-60% mehr Muskelmasse als Frauen und sind körperlich den Frauen im Durchschnitt einfach statistisch überlegen. Da kannst du jetzt diskutieren, wie du willst. Und das führt wahrscheinlich auch dazu, dass im Konfliktfall Männer geneigt sind, ihre körperliche Überlegenheit zu missbrauchen, oder?
Hey, ich überlege jetzt gerade. Also, ich habe das Gefühl, es sind ganz viele verschiedene Ebenen, die irgendwie mitwirken. Das eine, was ich finde, wo du wahnsinnig gut formuliert hast, sind die Veranlagungen, die einfach da sind, oder die Fähigkeiten, dass jetzt eine Frau nochmal kann Mutter werden und ein Mann nicht. Oder je nachdem, also jetzt mal, ich sage Transfragen ausklammern an dieser Stelle. Mhm. Und das andere ist ja nachher, oder was passiert mit diesen Veranlagungen, was für gesellschaftliche Strukturen treffen die. Ja. Und mir macht es aber auch wahnsinnig Mühe, wenn wir dann eben wieder in so binären Vorstellungen münden, wie eben Gewalt ist männlich, Manipulation ist weiblich. Und wir, das fände ich jetzt wahnsinnig spannend, wie man das irgendwie besser könnte konfigurieren, um zu sagen, okay, ja, es gibt vielleicht oder gewisse Strukturen, vielleicht sind das Mechanismen, die von Männern oder von Frauen besonders häufig gebraucht werden, aber es schließt nicht aus oder es wird nicht nur durchs Geschlecht definiert. Mhm. Also das wäre jetzt eine Frage für mich, die kann man nicht abschliessend klären.
Ja.
Weil umgekehrt macht es mir ja als Feministin auch mega Mühe, wenn ich jetzt dann irgendwie qua Feministin sein, mich nur für ein bestimmtes Lebensmodell darf entscheiden.
Stimmt, ja.
Weil man das jetzt halt nur so richtig machen kann. Und dann komme ich als Frau ja auch mega an meine Grenzen. Du bist irgendwie, eben, du solltest Karriere machen, gleichzeitig, wenn du dich fürs Muttersein entscheidest, solltest du aber auch eine liebevolle, verantwortungsbewusste Mutter sein, bist eine Rabenmutter, wenn das Kind in den Hort ist. Das beißt sich alles. Mhm. Also du kannst es nie irgendwie richtig machen.
Ja.
Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch bei Männlichkeitsvorstellungen so, oder?
Ja, das denke ich auch. Und gleichzeitig habe ich jetzt vorher, ihr habt ja beide euch ausgesprochen für die Pluralisierung von Männlichkeitsbildern, von Rollenverständnis. Das hat natürlich auch in dem Sinn seine Gefahren, dass ja, wie soll ich das jetzt sagen? Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten für einen Mann, um seine Identität als Mann zu finden und auszudrücken. Und ich glaube, das ist gut, es ist extrem heilsam für eine Gesellschaft, wenn das nicht schon so eng geführt ist auf eine ganz bestimmte Rolle, oder? Aber es gibt ja dann eben auch Rollen, wo sehr, sehr problematische Anteile haben, oder? Also es ist ja dann nicht getan damit, dass man sagt, ja nun, dann gibt's halt jetzt, ich weiss doch auch nicht, dann gibt's dann gibt's Softies und es gibt die, die irgendwie lieber daheim Kind hüten und die Frau gehen arbeiten und dann gibt's dann Machos und es gibt die, wo quasi noch ganz nach dem alten Muster sich durchsetzen. Also da gibt's, man muss ja dann gleich nochmal näher anschauen und sagen, ja, wo ist denn eigentlich, wo sind da irgendwo ungesunde, gesellschaftlich und persönlich ungesunde Anteile dabei. Und dann müssen wir anschauen, wie sind eigentlich die Bilder verteilt, zum Beispiel auf verschiedene Milieus in der Gesellschaft. Ja, ja. Weil das ist etwas, was mir extrem auffällt, dass du irgendwo, je nachdem, wo du dich bewegst, politisch, gesellschaftlich, in welchen Schichten und so, dass du mit komplett verschiedenen Männerbildern zu tun hast. Und dass es natürlich heute immer noch Milieus gibt, wo Männer noch unter genau, also ganz zugespitzten alten Anforderungen stehen, irgendwo sich müssen durchzusetzen, keine Schwäche dürfen zu zeigen, müssen eine Frau zu finden, die daheim bleibt und sie können arbeiten und müssen aber dann dafür auch genug verdienen, dass sie, sonst ist es eine Entehrung, es gibt Milieus, wo noch ganz so ticken, oder? Und es wäre nicht da damit zu tun, dass man sagt, ja, eben, es gibt ganz verschiedene Milieus mit verschiedenen Männerbildern und gut ist.
Also ich sage mal etwas, wo vielleicht auch missverständlich ist, aber ich wage es jetzt. Ich habe nochmal eine Reise auf Albanien können machen. Wir haben verschiedene Projekte dort besucht und dann in Tirana, in der Hauptstadt, da hatte ich eine völlige Überraschung gehabt. Da habe ich so viele Heiratsgeschäfter nebeneinander gesehen wie noch nie bei Reisen. Also eins neben dem anderen, mit riesigen Brutkleidern und alles in weiss und groß. Ja, und dann hat mir einheimische Albaner erzählt, ja, ein Albaner, der auf Deutschland in die Schweiz geht, geht arbeiten, der darf gar nicht zurückkommen, ohne dass er Geld verdient hat. Also wenn der mit nichts zurückkommt, ist er ein Loser. Der muss zurückkommen mit einem Mercedes. Das ist die erste Ausgabe, wo ja kein neues Geld generiert, sondern eigentlich keine Anlage ist. Das zweite ist, er muss ein Haus bauen. Darum habe ich in Albanien so viele Häuser gesehen mit einem Stockwerk, zwei oder drei. Und immer schaut oben, schaut die Stangen raus oder die Armierungseisen für den nächsten Stock, wenn wieder Geld da ist. Und das Dritte ist, er muss heiraten. Und die Heirat, die kostet allein, ich weiß nicht, wie viel. Das Vermögen. Das heisst, der verliert dreimal das, was er erarbeitet hat, weil ihm der Kanon von der Gesellschaft vorschreibt, wie er als Mann muss erscheinen.
Ja.
Seither schaue ich, wenn ich da Albaner sehe bei uns, oder schaue ich sie ein bisschen anders an. Ich denke, ja, die stehen unter einem wahnsinnigen Männlichkeitsdruck von ihrer Gesellschaft. Manche lösen sich, klar, aber andere haben einen Wahnsinnsdruck. Und ich da habe ich gelernt, oder wenn so Festschreibungen passieren, die sind selber noch nicht das Problem, aber wenn Macht damit verbunden ist und Einschränkung, also dann ist es auch nicht kulturbildend. Das habe ich gelernt, da kann man beim Turner nachlesen, Kultur entsteht nicht durch Festschreibungen, sondern durchs Flimmern, durchs Ungewisse. Also Kultur entsteht in der Überraschung, in Riss, im Untergrund, an Ränder. Mhm. Aber nicht in der Mitte, wo alles festgelegt und seine Ordnung hat. Und das ist eigentlich auch bei der Natur sogar. Also Anomalien haben zu neuen Formen von Lebewesen geführt. Oder eine Spezies ändert sich durch Zufall, durch Anomalien und nicht eigentlich so aus sich selber, sondern überraschend. Mhm. Und ich habe immer Freude, seit ich jetzt pensioniert bin, schaue ich viele Tierfilme so in Arten. Ich habe immer eine wahnsinnige Schissfreude, wenn plötzlich bei den Viechern ein Männchen die Junge überkommt oder ein Weibli die Verteidigung übernimmt. Oder ein Weibli viel grösser ist, dreimal grösser als der Mann. Und dann gibt es ja auch Weibli, die der Mann fressen nach der Begattung. Also so Überraschungen, die gehören auch zur Natur. So, also das Neue, das wollte ich sagen, Neues entsteht nicht aus der Festlegung, sondern aus der Brüche.
Ja.
Und das finde ich interessant.
Also das wäre jetzt eine Zeit, wo es sehr viel Gelegenheit gäbe, die fürs Entstehen von Neuem, weil natürlich jetzt die ganze auch Multikulturalität von unserer Gesellschaft zu ganz vielen, natürlich auch konfliktreichen Zusammenprallen und Annäherung von verschiedenen Männerbildern führt. Ich finde, die Verunsicherung ist aber gleich an manchen Stellen mit Händen zu greifen. Also das ist ja auch klar, oder? Wenn neue Sachen kommen, wenn Spannungen auftreten, wenn irgendwie wenn das Alte versagt oder man das Alte bewusst auch hinter sich lässt, dann ist die Frage ja, und jetzt, wie stricken wir das jetzt positiv? Und das finde ich auch bei dieser Rede von toxischer Männlichkeit zum Teil ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist einfach an sich dann noch nicht ermächtigend, weil ich weiss dann nur, was auf jeden Fall nicht mehr geht, oder was man ganz sicher nicht darf sein. Und frage mich dann auch, ja, aber was soll ich denn jetzt, was gibt's denn jetzt positiv zu verfolgen? Wie sollen wir, also toxisch dürfen wir nicht mehr sein, aber was heisst denn gesunde Männlichkeit? Also, wie entdeckt man die, oder?
Mhm. Ja, die Frage, die ich mir halt schon auch noch stelle, du hast es vorhin noch ein bisschen angeschnitten, ist, wir diskutieren jetzt alle aus sehr bildeten Positionen raus, oder? Wir können über plurale Männlichkeiten diskutieren. Es gibt aber auch gesellschaftliche Schichten, oder je nachdem Ort, wo immer noch Zwangsehe da ist, oder wo ganz starke
Festlegungen
passieren. Und ich denke, eben, da kann man nicht einfach sagen, ja, eben, wie du gesagt hast, man kann jetzt einfach jeder kann sein, was er will, sondern man muss wirklich irgendwie können Grenzen ziehen und sagen, nein, das geht jetzt einfach nicht mehr. Aber es muss eben auf eine positive Art und Weise geschehen, dass es heisst, hey, eben, also nur schon, dass man oder den Satz nicht mehr sagt, ein Indianer kennt keinen Schmerz oder so, sondern dass es okay ist, wenn man sich das Knie anschlägt und brüllt.
Ja.
Und, also ich glaube, das fängt wie so bei so banalen Sachen an, aber jetzt bei erwachsenen Männern, das ist jetzt nicht eine Frage, die ich beantworten kann.
Also es gibt ja Veränderung, die geht langsam. Und Veränderung, glaube ich, echte Veränderung, ist, glaube ich, nicht Fun, sondern hat mit Arbeit zu tun. Das ist Arbeit und vielleicht ist es lebenslange Arbeit. Mhm. Mein erster Spitalaufenthalt war mit 15 gewesen, Blinddarm. Zu dieser Zeit hat mir die Krankenschwester erklärt, ob ich Schmerz habe und wie viel. Mit meinen letzten Spitalerfahrungen, die letzte in diesem Jahr, ist ja völlig anders. Inzwischen hat die Gesellschaft gelernt, dass das Subjekt selber entscheiden darf, wie viel Schmerz das es hat. Und da ist jetzt ein Lernprozess passiert, oder? Also die Festlegung, die andere über mich machen, ist jetzt eine, wo ich mitreden darf. Sepp hat aber 40, 50 Jahre gebraucht. Und ich denke, das Gleiche gilt für so Fragen wie Frau sein, Mann sein. Es ist Arbeit, es ist gesellschaftliche Arbeit, es ist Verantwortung von den Bildenden für andere, dass sie auch die Freiheit haben, die Arbeit zu machen. Also der Albanerbub, der in die Schweiz kommt, mit seinen albanischen Traditionen im Kopf, muss auch die Freiheit bekommen, über sein, Mann sein, dann selber können, mitzureden.
Und was ist, wenn man sich jetzt für so ein traditionelles Männlichkeitsbild möchte entscheiden?
Auch das muss Gesellschaft respektieren, bis dort an, wo es toxisch wird. Und das ist, würde ich immer sagen, das ist Machtausübung.
Ja. Das, ich finde das ein gutes Statement. Ich habe das mal im SRF hat's irgendwie vor einem Jahr hat's zwei Diskussionsrunden gegeben. Eine zum Thema Frau sein, oder nein, sind beide zum Thema Mann sein, glaube ich, aber eine Runde nur mit Frauen, die über Männlichkeit geredet haben, und eine Runde mit Männern. Und die Männerrunde, die hat auch wahnsinnig viel, viel ausgelöst, oder? Das ist so ein bisschen eine Diskussion gewesen, wo man ein bisschen ablesen konnte. Es hat dann bei den Frauen zum Beispiel einige so eine Bäuerin, die erzählt hat von ihrer Ehe und wie sie das lebt und dass bei ihnen eben der Mann die Hosen anhat und so. Aber es erstaunlich war, die Frau, die hat einen unglaublich starken, eigenständigen, intelligenten Eindruck gemacht. Das war jetzt überhaupt nicht das Bild von irgendeiner, wo quasi, wo selber nicht könnte für sich aufstehen oder so. Aber die haben sich irgendwo zusammen geeinigt, eigentlich auf eine sehr, sehr traditionelle Rolleneinteilung. Und es ist dann der teilnehmenden Frauen wahnsinnig schwer gefallen, um ihr das überhaupt zugestehen, oder? Dass das so, dass das jetzt auch wenigstens ein Lebensentwurf ist, wo kann, wo früher natürlich selbstverständlich war und heute so verpönt ist, dass man sich fast ein bisschen muss dafür rechtfertigen, oder? Das also, habe ich noch spannend gefunden.
Ja, aber auch da finde ich die Veränderungen ja eigentlich toll. Früher ist der Ehevertrag eigentlich festgelegt gewesen. Heute ist der Ehevertrag im übertreiten Sinn auch ein gegenseitiger Vertrag über die Bereiche, in welchen wer, sie oder er Macht ausübt. Weil Macht gibt es immer. Also wenn in einer Ehe der Mann kocht, dann übt er Macht aus über das, was gegessen wird. Das ist halt einfach so. Und also diese Festlegung, finde ich, die passiert heute viel partnerschaftlicher.
Ja.
Dass man einander abspricht, auf dem Gebiet hast du Aussagen, und ich darf aber Einspruch erheben,
ja.
Und im anderen umgekehrt.
Ja, ja, das Gefährliche ist die Selbstverständlichkeit, ja. Oder? Wenn eine Frau überhaupt gar keine Wahl hat, um sich zu dem traditionellen Verständnis irgendwie verhalten, sondern wenn es wie klar ist, du hast gar nichts zu melden, das ist jetzt einfach so, oder?
Mhm. Du hast doch vorne mal noch erzählt, dass du dich mal sehr bewusst mit deiner Männlichkeit auseinandergesetzt hast, in Form von einem Camp. Magst du dir ein bisschen erzählen?
Ja, das war faszinierend. Also ich habe mich erweichen lassen, interessanterweise durch jemanden, den ich gar nicht so gut kenne, aber wo mir gesagt hat, ja, das musst du mal machen. Es gibt so Initiationsriten, wo nach einem ganz, ganz klaren Ablauf stattfindet und zurückgehend auf den Richard Rohr, das ist so ein Spiritualitätsguru eigentlich, katholische Wurzeln, aber das Ganze ist jetzt nicht irgendwie religiös eng geführt, sondern da geht es wirklich darum, dass Männer irgendwie in einer ganz intensiven Männerwoche sich selber irgendwie findet. Und ich
also eigentlich ist es gedacht für Buben, aber bei uns ist es ein bisschen später.
Er
oder
hat
nicht in der Midlife-Crisis.
Ja,
pubertierende.
Nein, er hat das ja studiert anhand von ganz vielen Kulturen und ist eigentlich so etwas jahrelang erforscht auch und eigentlich gemerkt, dass es in ganz vielen Kulturen einen eigentlichen Initiationsritus gibt für, wie du sagst, für Teenager, für junge Männer im Übergang vom Bub zum Mann. Und dass es da ganz auch einschneidende Riten gibt, wo man pflegt. Und er hat das über den ganzen Globus in älteren Kulturen hat er das festgestellt und gesagt, das ist etwas, wo irgendwo verloren gegangen ist. Und er hat ganz viel, sage jetzt mal, ganz viel Fehlentwicklungen von der Gesellschaft hat er auch an dem Mangel an Initiation von Männern irgendwie festgemacht. Da kann man jetzt natürlich darüber diskutieren, aber das ist ja gar nicht der Punkt.
Ja, über den globalisierenden Ansatz, ich kann alle Kulturen miteinander vergleichen.
Nein, aber er hat das würde er wahrscheinlich nicht so sagen, aber er hat das einfach wirklich in allen möglichen, in den verschiedensten Kulturen hat er das festgestellt. Und das ist schon signifikant, wenn du dem mal ein bisschen nachgehst. Aber der Punkt war, ich habe mich einfach auf das einlassen, oder? Und dann sind wir eine Woche lang in österreichischen Wald gegangen, in eine Waldhütte, haben müssen das Handy abgeben, haben vieles war so Zeit gewesen, wo man mit sich selber verbracht hat. Eigentlich der Initiationsritus ist im Wesentlichen daraus bestanden, dass man irgendwie 2 Tage oder 3 Tage gefastet hat und dann ist man an einem Morgen, hat man einfach müssen in den Wald laufen, so weit, bis man merkt, bis einem der Platz findet, wo man jetzt sollte den Rest vom Tag verbringen, dann hätte sollen, also hat man müssen einen Kreis zeichnen mit einem Meter Durchmesser, in den Kreis hineinstehen und 8 Stunden drin bleiben, oder? Und dann bist du einfach 8 Stunden dort gesessen oder gestanden, hast kein Handy dabei gehabt, hast gar nichts dabei gehabt, kein Buch, nichts dürfen mitnehmen. Und hast dich einfach dir selber müssen stellen. Und das ist ganz verrückt, weil das habe ich einfach in meinem ganzen Leben noch nie gemacht. Und da, was einem da alles in den Sinn kommt und was da alles passiert, das ist natürlich so die Spitze gewesen von einer ganzen Woche, wo man alle möglichen Rituale mitgemacht hat, wo man, ich weiss auch nicht, Blutpunkt auf die Stirn und im Dreck gewühlt und alles Mögliche, oder? Und am Schluss sind wir dann mit dem katholischen Priester, der das geleitet hat, sind wir dann irgendwie ums Lagerfeuer mit nacktem Oberkörper ums Lagerfeuer gerannt und haben Trommeln gespielt.
Bist du dir sicher, dass du nicht in einem Kannibalencamp gelandet bist?
Nein, also ich sage jetzt, ich muss in dem Sinn lachen, weil es hat etwas Bizarres, aber ich lache nicht, um mich darüber lustig zu machen, weil es ist wirklich erstaunlich gewesen, wie überhaupt, ich meine, dass sich da 40, 50 Männer gefunden haben, die sich eine Woche frei nehmen für das. Und es ist sehr ein durchmischtes Publikum gewesen. Es sind ganz, sind von überall gekommen. Aber die Tendenz ist eindeutig gewesen, Männer mit hoch angesehenen Berufen. Also der Fuhrpark hinten raus, das ist ein BMW nach einem Mercedes, also es sind alles wahnsinnige Schlittenpark hinten raus. Es sind Leute gewesen, die jetzt nicht irgendwie, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, nein, ich will jetzt gar nicht irgendein blödes Klischee bedienen. Es sind einfach Leute gewesen, wo viel von denen mitten im Leben stehen, als Anwälte, als Manager, als Ärzte und so. Und wo gleich ein Bedürfnis hatten, eine Woche lang sich irgendwie denen ganz, wie soll ich sagen, diesen Urgewalten von der Existenz irgendwie aussetzen, oder?
Also ich, um das Ganze vielleicht mal aus dem Lustigen auch wieder ein bisschen zurückholen, ich glaube, der Richard Rohr kennt der Turner, ein amerikanischer Anthropologe, hat das in Afrika untersucht. Ich habe es in Borneo gesehen, ich war in tribale Kulturen, wo heute noch die Männerhäuser stehen und die Mädchenhäuser. Also wo in der Initiation...
Wieso Männer und Mädchen?
Frauen, also wo bei der Initiation Frauen für das Willi, das kann glaube ich bis zu einem Jahr gehen, in einem Frauenhaus gewohnt haben, mit 2, 3 alten Frauen als ihre Mentorinnen. Und Buben in einem Männerhaus mit 2, 3 älteren Männern als ihre Mentoren.
Krass.
Und die haben uns das erzählt, wie das gegangen ist. Und ich denke, ich habe dem schon etwas abgewöhnt. Das Ziel von der Separation war ja nicht, die Gemeinschaft zu zerstören, sondern Mädchen und Buben, also in der Pubertät, vorzubereiten auf ein Zusammenleben als Erwachsene.
Ja. Yeah.
Und die Idee können wir heute so nicht nachmachen. Und wenn wir sie so nachmachen, dann wird es so lustig, wie du es jetzt auch geschildert hast. Aber grundsätzlich finde ich die Idee nicht schlecht. Zu der gehört nämlich auch, dass die jungen Frauen mit erfahrenen Frauen, wie soll man sagen, einen Austausch haben, der in der Bibel Weisheit genannt wird.
Ja.
Weisheit wird weitergeben. Lebensweisheit, also Erfahrungsweisheit.
Kommt aber sehr darauf an, was für eine Frau das verwünscht. Ja, wenn du eine hast, die dir sagt, du musst alles machen, was der Mann dir sagt, dann hast du ein Problem.
Genau. Und das Gleiche im Mannenhaus gewesen. Also die Weitergeben von Lebenserfahrungen oder von Erfahrungsweisheit gehört zu dem Initiationsmodell. Ja. Und dass man das macht, indem man das separiert macht, bei Buben und Mädchen oder Männer und Frauen, das für ein Weile finde ich das gar nicht falsch. Das finde ich eigentlich eine gute Idee. Das fehlt uns, oder?
Ja, und das ist ja jetzt auch immer wieder, es gibt ganz viele Bewegungen, auch in der Schweiz, also Männerbewegungen, die so Wochenende machen, zum Teil ganz so ein bisschen eben irgendwie nackt ums Feuer tanzen und keine Ahnung, im Schlamm wühlen und so, aber manche sind auch sehr viel gepflegter oder zivilisierter unterwegs, aber es gibt wirklich richtiggehende Männerbewegungen in der Schweiz auch, längst nicht alle religiös motiviert, die meisten sogar nicht, sondern wo es wirklich, wo Leute zusammenkommen und sagen, das ist ein riesen Bedürfnis, dass Männer irgendwo, ich weiß auch nicht, zu sich selber finden und irgendwo eine positive Grundhaltung zu ihrem Mann gewinnen und wieder können irgendwie der Welt als Männer mit aufrechtem Gang entgegengehen und so. Also das ist noch interessant, dass das Bedürfnis offenbar da ist.
Also dass männlich sein so angeknackst ist, dass man sich wirklich einmal mit seiner Männlichkeit auseinandersetzen muss.
Ja, irgendwie schon. Also ich weiss jetzt, ich kenne jetzt nichts Äquivalenz. Also Frauen tun sich natürlich auch von Gemeinschaften und reden über Frau sein und so weiter. Und
es gibt, doch innerhalb von religiösen Gemeinschaften gibt es, weißt du, wie viele Frauenwochenende, und dann wird dann aber nur darüber diskutiert, was jetzt die Aufgabe und die Rolle von einer Frau ist. Ja, an der Bibelschule habe ich auch so einen Speech bekommen. Nein, also ich habe das erlebt, als ich wirklich in Frankreich war, da ist mir gesagt worden, ja, der Mann ist das Haus, der tut wie die Grundpfeiler im Leben legen, und die Frau geht dann in das Haus hin und ist für die Dekoration von dem Haus zuständig. Und ich habe wirklich viel Jugendcamps, wo es immer wieder Frauenübungen gegeben hat. Mhm. Interessanterweise nie Männerübungen, das muss ich auch festhalten. Oder wenn dann eben nur so, ich sage jetzt Übungen, wo dann eben die Jungs im Schlamm sind gewühlt und die Mädchen über die Männer geredet haben. Und das sehe ich eben kritisch.
Ja, okay, aber ich glaube eben, das müssen wir jetzt empirisch können anweisen, aber ich denke eher, dass die Zeit von diesen Frauentreffen, Frauenfrühstück in den 80er, 90er Jahren, riesen Ding. Frauen, die irgendwie sich, gerade auch, oft auch in christlichen Zusammenhängen, in den USA ganz, ganz stark geworden, die Frauenbewegungen und so, auch, dort hat es auch Frauenfrühstück geheissen und andere Sachen. Und ich habe das Gefühl, im Moment nehme ich es eher so wahr, dass die Männerangebote zunehmen und dort irgendwo offenbare Verunsicherung da ist.
Es ist natürlich ein Nachholbedarf, das ist klar. Und man muss sagen, was du geschildert hast als Initiationsritus, ist wirklich gedacht für Pubertierende, also 14 bis 17, und nicht für fortgeschrittenes Alter. Dann wird es ein bisschen spässig. Grundsätzlich, dass man mal Timeout hat und sozusagen gezwungen wird, über Rollen und über Zuschreibungen und über Entscheidungen, über Machtansprüche nachzudenken. Das finde ich eine gute Sache. Wenn man das nachholen muss, muss man es nachholen, aber es darf dann nicht so dauerrichtig werden, dann wird es lächerlich.
Ja, aber gespässig, also ich würde jetzt ja gleich noch eine Lanze brechen für so Angebote. Ich meine, natürlich kann man sich darüber lustig machen und sagen, die machen sich da zum Aff, aber das sind ja, wenn respektable Leute sich so Übungen aussetzen, muss ich sagen, das sind ernsthafte Bedürfnisse dahinter, die offenbar begegnet werden und wo dort irgendwo auch zum Teil sehr, sehr starke Emotionen, manchmal auch Verletzungen, die wie kanalisiert werden in so Ritual. Und das ist etwas, was unsere Gesellschaft natürlich eh noch verloren hat.
Also das ist
aber richtig. Ist jetzt nicht auch tragisch, Entschuldigung, dass ich so reingrätsche, dass eben gerade das vielleicht auch so an finanzkräftige Aspekte gebunden ist, oder? Weil ich habe jetzt gerade überlegt, ja, respektable Männer, was wäre denn jetzt, wenn ein Bauarbeiter so ein Weekend hätte wollen?
Und das hätte es auch gehabt. Nein, ich hätte das auch gar nicht wollen sagen mit dem, dass jetzt irgendwie nur wohlhabende Leute teilgenommen haben.
Ich bin beim Wort respektabel hängen geblieben.
Nein, okay. Nein, muss man das Wort nicht im Maul umdrüllen. Mir ist es mehr darum gegangen, dass nicht, dass niemand meint, dass es jetzt irgendwie so einen Klischee-Anlass für irgendwie Loser, wo irgendwie rausgefallen sind und nach 3 Jahren im Keller von Mami gewohnt, jetzt findet, jetzt muss ich mich irgendwie finden oder so, keinerlei Perspektive mehr gehabt haben und mit dem Leben sowieso praktisch abgeschlossen haben. Das ist nicht das Klientel gewesen in dieser Woche.
Das überrascht mich eben gar nicht. Ich erwarte sogar eher, dass jetzt, ich sage, Männer, die in so machtstarken Positionen sind, dass die viel eher eine Krise haben. Also mein persönlicher Eindruck ist eher, dass gerade so Männer in Krise reinkommen und vielleicht fragen, hey, wer bin ich überhaupt das mal? Wer bin ich, wenn ich meine Leistung mal nicht mehr bringe?
Ja.
Wer bin ich, wenn ich mal das nicht schaffe? Also ich erwarte das viel eher von so einer Bevölkerungsschicht, als jetzt irgendwie von einem Bauarbeiter, der einfach Montag bis Freitag ganz einen klaren Auftrag hat,
ja,
und sich vielleicht Sinnfragen gar nicht unbedingt so stellen kann oder will oder muss.
Weil die sich vielleicht auch in einem Milieu und in einer Gesellschaftsschicht bewegen, wo eben die Erwartungen noch sehr explizit sind. Wenn du als Manager oder als Chefarzt oder irgendwie so schaffst, wo du die eben, wo vielleicht im Subtext die alten Männlichkeitsideale noch sehr viel stärker vorhanden sind und erwartet werden. Das sind dann Jobs und Aufgaben, wo man muss Entscheidungsstärke beweisen, Klarheit beweisen, wo man keine Schwäche darf zeigen, wo man nicht so krank werden, wo man muss sich aus Äußerste abverlangen und so. Ich kann mir das schon auch denken. Ja.
Also, ein Wort fehlt jetzt noch in unserer Diskussion, das ist das Wort Exzess. Oder unsere Gesellschaft hat keinen geklärten Zugang zum Exzess. Mhm. Der Exzess gehört aber zum Leben. Und was ich weiss von den Ritualen in der Initiation ist, dass die jungen Menschen, ob Frau oder Mann, auch Grenzen austesten. Also, dass sie bis an die Grenzen gehen. Und der Exzess ist selber ein Teil von Kultur. Er gehört dazu.
Ja.
Also, jetzt die Ritual, die holen den Exzess in ein überschaubares Moment rein. Was man im Arbeitsleben kann erleben kann, ist der wilde Exzess, also wo gar keine Grenzen hat und drum krank macht. Und darum sind ja so eine Initiationen, so eine Ritual wichtig, dass sie uns lehren, wie funktioniere ich in der Situation vom Exzess, ohne dass ich krank wird.
Ja. Ja,
als Mann zum Beispiel oder als Frau.
Mhm. Ja, und was ich aber schon noch spannend finde, du hast es vorhin schon gesagt, ist, das ist ja etwas, das machst du nicht jedes Jahr irgendwie einmal, sondern es ist ja dann auch etwas, wo du hoffentlich irgendwann zu einer Antwort kommst. Oder sagt das jetzt als Frau oder als Mann? Ich glaube, du kommst, oder etwas dazwischen. Ich glaube, es ist mega wichtig, dass man sich immer wieder mit dem auseinandersetzt, aber ich habe dann schon auch meine Fragezeichen, oder dass es ist ja schön und recht irgendwie, dass es immer wieder jedes Jahr Frauenkonferenzen gibt und Männerkonferenzen. Mhm. Aber irgendwann muss man sagen, hey, boah, also wie bestimmend soll jetzt mein Geschlecht auch im Alltag sein? Also muss man das auch immer wieder auf den Faktor zurückwerfen? Oder muss man vielleicht nicht einmal generell darüber reden, hey, okay, was ist eine gesunde Work-Life-Balance? Wie kann man sich irgendwie auf eine gesunde Art und Weise durchsetzen im Job? Das sind ja Themen, die dann alle Menschen beschäftigen. Und das ist nicht spezifisch nur an ein Geschlecht gebunden.
Ja. Ich habe das Gefühl gehabt, in dieser Woche, die ich da in Erinnerung habe und vorher erzählt habe, letztlich sind es Lebensthemen, die aufgekommen sind und aufgeschafft worden sind und nicht jetzt explizit spezifische Männerthemen. Es ist um Traumata gegangen, es ist um Verletzungen gegangen, es ist um Zerbruch gegangen, um Erwartungen. Das gibt's alles auch in weiblich. Also ich denke auch. Lass uns zum Schluss kommen. Die Zeit ist fortgeschritten. Vielleicht eine Schlussrunde. Was wünscht ihr euch für die heranwachsenden Jungs, wo jetzt denn vor der Aufgabe stehen, sich als Mann zu entdecken? Was würdet ihr ihnen für eine Welt wünschen?
Eine, wo in der Lage ist, mit dem Schillernden, mit dem Diffusen, auch mit dem Exzessiven positiv umzugehen. Und wo Festlegungen so lange wie möglich vermeiden zugunsten von Kreativität und Neuem.
Ich denke jetzt an meine Teenager in der Buddy.
ja, genau. Du schaffst einmal noch als Badmeisterin.
Genau. Darf
ich jetzt noch dazu sagen?
Also was ich mir wünschen würde, das habe ich auch im Gespräch rausgehört, jetzt besonders mit auch männlichen Freundinnen, aber auch teils mit weiblichen Freundinnen, den Raum, jede Frage zu stellen. Über all das dürfen zu reden, die einen beschäftigt, die man Fragen hat, wo man unsicher ist über die eigene Identität und dass keine Frage falsch ist.
Ja, sehr, sehr stark. Vielleicht, also ich würde das beides voll unterschreiben, vielleicht noch hinzufügen, was ich mir wünsche für junge Generationen, auch für meinen Sohn, der jetzt 11 ist, dass er idealerweise in mir, aber auf jeden Fall in seinem Umfeld Männer findet, die irgendwie versöhnt sind mit ihrer eigenen Männlichkeit und die auf eine fröhliche und manchmal auch unbeschwerte Art ihnen irgendwie vorleben, was es heissen kann, aber nicht, was es heissen muss, ein Mann zu sein.
Halleluja.
Ihr Lieben, das war sehr spannend. Wir hören uns nächste Woche wieder beim Stammtisch. Danke vielmals Fabienne und Matthias fürs Mitdiskutieren. Ciao zusammen.
Tschüss.